Liebe Gemeinde, wenn ich von hier aus spreche, jetzt, dann nicht, weil ich die Treppen nicht mehr hochkomme, das schaffe ich gerade noch, sondern weil die Technik versagt. Aber hier funktioniert es, ich hoffe, Sie können mich überall verstehen. Ich höre keinen Einspruch. Der Predigttext für diesen Sonntag, wir haben es vorhin ja schon gehört, ist die Fortsetzung sozusagen von der Schriftlesung. Ein Ausschnitt aus dem Römerbrief des Apostels Paulus, Kapitel 14. Ich lese die Verse 17 bis 19. Römer 14, 17 bis 19. Paulus fährt also fort. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Wo ist das Reich Gottes? Kann man es in irgendeinem Atlas finden? Etwa wie das Römische Reich von einst oder das Deutsche Reich von einst? Kann man es geschichtlich einordnen, das Reich Gottes? Die Antwort der Bibel ist eine völlig andere. Das Reich Gottes werden wir nicht im Atlas finden, auch nicht in den Geschichtsbüchern. Dagegen sagt die Bibel, das Reich Gottes ist da, wo Jesus ist. Das Reich Gottes hat schon lange angefangen mit Jesus. Und er sagte, das Reich Gottes ist herbeigekommen oder nahe herbeigekommen. Wer mit Jesus Christus und in der Gemeinschaft der Christen lebt, ist im Reich Gottes. Wenn Paulus nun in unserem Abschnitt schreibt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, dann verbirgt sich hinter dieser Formulierung ein langer und zäher Streit in der christlichen Gemeinde in Rom. Das soll es ja geben, Streit in der Gemeinde. Das Essen und Trinken ist für uns heute nicht unbedingt mehr in Gomaringen das Problem, vermute ich jedenfalls einmal. Obwohl es ja auch unter uns Fleischesser und Vegetarier gibt oder gar Veganer. Und die Beziehungen untereinander sind nicht immer so koscher. Die Streitfrage heute lautet eher, was darf man denn als Christ tun? Die Konfirmanden überlegen sich das vielleicht auch. Was darf ich denn als Christ tun und was darf ich nicht tun? Was soll ich lieber lassen? Oder in der Gemeinde entsteht die Frage, wie halten wir es denn mit offiziellen politischen Äußerungen? Etwa in einer Predigt oder in einer Stellungnahme des Kirchengemeinderats, die dann öffentlich wird. Ist das Weltverantwortung oder führt das eher vom Zentrum des Glaubens weg? Zu meiner Jugendzeit diskutierten wir im CVJM die Frage Wehrdienst oder Ersatzdienst, heute kein Problem mehr. Tanzen ja oder nein? Heute eher dürfen in einem Gottesdienst nur Choräle gesungen werden oder auch fetzige Lieder. Nur die Orgel spielen oder auch die Band. Eine strenge Liturgie oder lockere Moderation, so vom Hocker weg. Daraus kann ein großer Streit werden in einer Gemeinde und kann eine Gemeinde entzweien. Wie das in Gummaringen ist, ich bin ja weit genug weg und höre nicht mehr so viel, schon ein bisschen was, aber nicht mehr so viel. Aber wie es in Gummaringen ist, das werden Sie am besten beurteilen können. Aus meiner Erfahrung kann ich jedenfalls sagen, dass dieser Text unsere Gemeinden sehr wohl berührt, auch wenn es nicht in erster Linie um Essen und Trinken geht. Und es berührt unsere ganze christliche Kirche und unsere evangelische Landeskirche auch. Aber zunächst überspringen wir einmal die Zeiten sozusagen im Rückwärtsgang und gehen nach Rom, wohin Paulus ja diesen Brief einst geschrieben hat, an die Christen in Rom. Dort gab es also Menschen, die aus Glaubensgründen kein Fleisch aßen. Warum? Weil wohl Teile von diesem Fleisch vor dem Verkauf den heidnischen Göttern geweiht war. Und deshalb lebten diese Christen lieber ohne Fleisch, vegetarisch. Und dagegen gab es andere, die sagten, naja, also Jesus ist der Herr über alles. Über uns haben doch keine heidnischen Götter Macht. Weshalb sollen wir dann dieses Fleisch nicht essen? Wo lag das Problem? Dass die einen, die kein Fleisch aßen, sich zum Maßstab machten für die anderen und umgekehrt. Das war das Problem, der Maßstab. Da hieß es dann, ein Christ isst kein Fleisch. Und die anderen, so gesetzlich darf man doch nicht leben und grundsätzlich kein Fleisch essen. Das ist doch eigentlich unchristlich. Also die eigene Haltung wird verabsolutiert. Und plötzlich fängt man an, sich gegenseitig zu verurteilen. Und plötzlich werden zweitrangige Dinge zum Maßstab dafür gemacht, wer zum Reich Gottes gehört, wo das Reich Gottes ist und wer nicht dazu gehört. Wer ein echter Christ ist und wer eben kein echter Christ ist. Weil an solchen zweitrangigen Dingen Gemeinden sich in der Vergangenheit schon oft genug zerfleischt haben und auseinanderklafften, deshalb macht Paulus den Christen in Rom und wie ich meine auch uns heute klar, das Reich Gottes oder die Gemeinschaft mit Jesus Christus in der Mitte besteht nicht und lebt nicht aus dem, was ich meine, was denn christlich sei. Nein, es entscheidet sich an dem, was der lebendige Gott will und was er durch Jesus Christus, seinen Sohn, getan hat. Und Paulus macht Rom deutlich, er hat uns beschenkt mit Gerechtigkeit, mit Friede und mit Freude im Heiligen Geist. Ob wir zu Christus und seinem Reich gehören, entscheidet sich nicht an den Fragen zweiten Ranges, etwa an der Länge einer Liturgie oder an der Liturgie einer Gemeinde überhaupt oder an den Liedern oder an der Kleidung oder an der politischen Einstellung oder gar am Frömmigkeitsstil. Nein, nein. Paulus sagt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Für den Leser in der christlichen Gemeinde in den Rom damals klangen sofort alle diese Aussagen im Ohr, die Paulus im gleichen Brief vor dieser Stelle, vorher also, geschrieben hat. Der Römerbrief ist ja ein langer Brief. Ich weiß nicht, wer ihn von Ihnen schon mal ganz gelesen hat. Es ist der längste Brief im Neuen Testament überhaupt. Da steht vieles Grundsätzliches drin. Und darin hat Paulus sozusagen sein Evangelium verklickert. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Ganz am Anfang seines Briefes im 3. Kapitel schreibt er: und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, ohne Verdienst gerecht, gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also nicht, wir sind ja schon recht, sondern Christus hat uns gerecht gemacht. Und dafür hat er unsäglich gelitten, dafür ist er am Kreuz gestorben. Durch den Glauben an Jesus haben wir Anteil an diesem Geschehen der Rechtfertigung Gottes am Sünder. Aus sich heraus ist kein Mensch gerecht, keiner, auch nicht einer. Das ist nicht zu schaffen. Ein württembergischer Lehrer hat auf seinem Sterbebett seinen Kindern gesagt: wenn ich nach meinen Sünden sehen will, dann ist es, wie wenn Jesus seine Hand drüber halten würde, sodass ich sie nicht mehr sehen kann. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Machen wir uns klar, keiner stirbt sündlos. Keiner. Wir sind alle auf die Gerechtigkeit Gottes angewiesen. Und er gibt sie uns. Er schenkt sie uns. Öffnen wir unsere Hände dafür. Er hat uns gerecht gemacht, ohne unser Zutun. Pures Geschenk. Unverdient. Und das macht ein Leben völlig neu. Das krempelt ein Leben total um. Auch die Beziehungen zu meinen Mitmenschen ändern sich plötzlich. Ich spreche ganz anders über die Menschen. Das gibt mir eine völlig neue Weltsicht. Das meint alles dieser Begriff der Gerechtigkeit Gottes. Ob wir es denn endlich einmal begreifen, wir Evangelischen. Luther hat allerdings lange gebraucht, sehr lange gebraucht, bis er das kapiert hat. Schließlich führte das zur Reformation. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Und das Zweite, das Reich Gottes ist Friede. Wenn wir die Bilder von Syrien sehen, schlimm, eine einzige Katastrophe. Wie sehnen sich die Menschen dort? Wie sehnen sie sich nach Frieden? Und doch ist ein Friede in Syrien nicht der Friede, den Jesus, der Herr des Reiches Gottes, schafft. Wir hatten jetzt in Deutschland eine lange Friedenszeit. Ich glaube, die längste überhaupt, seit 1945. Und doch heißt es beim Propheten Jesaja: die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Solange wir Menschen Gott und sein Wort ignorieren, solange haben wir keinen Frieden mit ihm. Und nachdem uns Gott durch Jesus Christus recht gemacht hat, gerecht gemacht hat, möchte er uns seinen Frieden schenken. Keiner, der an Jesus glaubt, muss vor Gott und den Begegnungen mit Gott irgendwie Angst haben. Keiner muss Angst haben vor dem zukünftigen Gericht Gottes. Nichts mehr steht zwischen Gott und uns. Achten wir das alles bitte nicht zu gering. Sagen wir da nicht verächtlich, das ist ja nur der Seelenfrieden. Es hat große Bedeutung für unser Leben heute, wenn wir wissen, wenn wir die Augen für immer schließen, wenn der Tod bei uns eintritt, dann wartet da nicht ein Nichts, sondern da wartet sozusagen mit ausgebreiteten Armen bereits der Herr selbst, der mit uns ja Frieden geschlossen hat. Er will uns dann in seiner Nähe haben. Er will mit uns leben in der Ewigkeit. Auch das verändert meine Haltung zu meinen Mitmenschen heute schon. Wer Frieden empfangen hat, der kann auch den Frieden leben, der kann zum Friedensstifter in der Umgebung, in der Familie, an der Arbeitsstelle, im Verein, in der Politik. Er kann zum Frieden helfen. Dag Hammarskjöld, einst Generalsekretär der Vereinten Nationen, war so eine Person. Die stand mir sofort bei der Predigtvorbereitung vor meinen Augen. Ein Mann, der den Frieden Gottes in sich trug, der mit Christus lebte, jeden Tag neu lebte. Und er bemühte sich durch seine persönliche Anwesenheit und seine brennende, wirklich brennende Friedensmission um den Frieden in der Welt. Dag Hammarskjöld wusste um den Frieden Gottes. Und das machte ihn zu einem hoch angesehenen und anerkannten Friedenspolitiker. Das Reich Gottes ist Friede. Und noch eins, das Reich Gottes ist Freude in dem Heiligen Geist. Wer Friede lebt und erlebt, wo vorher Streit war, der weiß auch um die große Freude, die dann aufkommt, wenn Versöhnung geschehen ist. Wer Vergebung empfangen hat, der kann auch Vergebung weitergeben an andere, der kann anderen vergeben. Und er erfährt dabei selbst eine ganz, ganz tiefe Freude. Versöhnung schafft Freude. Freude in dem Heiligen Geist, schreibt Paulus. Vielleicht soll dieser Zusatz darauf hinweisen, dass es ja auch eine andere Freude gibt. Nicht nur die Freude im Heiligen Geist, sondern eine allgemeine Freude. Vielleicht auch sowas wie eine vordergründige Freude. Bierselige oder weinselige Freude vielleicht, wo nach dem Erwachen das schwarze Loch noch größer ist als vorher. Der Frust noch viel mehr da ist. Die Freude in dem Heiligen Geist schafft eine andere Fröhlichkeit und Zufriedenheit, wie ich sie zum Beispiel so oft auf Freizeiten oder auch in Gottesdiensten oder bei Bibelarbeiten erlebt habe. Eine Freude, die nicht einfach menschenmachbar ist, sondern die der Heilige Geist schenkt. Und diese Freude im Heiligen Geist gibt es nicht nur in schönen Stunden, wenn wir in Österreich beieinander sind, auf der Freizeit, sondern auch in schweren Stunden. Als unser Herr Jesus am Kreuz hing, da hat er vermutlich nicht gelächelt. Und doch war er der Erlöser. Als Hiob auf seinem Aschenhaufen in der Trauer und im Elend saß, da grinste er nicht über sein ganzes Gesicht. Und doch bekannte er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Von der Freude im Heiligen Geist wusste und lebte etwa auch der bekannte Jugendpfarrer Johannes Busch, selbst nach seinem schweren Unfall und kurz vor seinem Sterben sagte er dem Arzt unter fürchterlichen Schmerzen: Sie dürfen mein Stöhnen nicht so ernst nehmen. Ganz innen drin, da ist es fröhlich. Freude im Heiligen Geist ist auch, wenn Schwache begreifen, dass der Herr zu ihnen gesagt hat: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, mächtig. Nicht einfach da, mächtig. Liebe Gemeinde, wer aus diesem Geschenk Gottes heraus lebt, in der Gemeinde mit anderen Christen zusammen, der dient Gott. Und auch da gilt es, dass er ja, der lebendige Gott, uns zuerst gedient hat und dient mit seinem Evangelium, mit seinem Geist, mit seinen Gaben. Und da hinein hören wir auch das Wort Jesu aus der Bergpredigt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Da haben wir dieses, den Gerechtigkeitsbegriff wieder. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zufallen. Wenn wir uns sozusagen mit leeren Händen bei Jesus melden, wenn wir auf ihn hören, wenn wir ihn um all das bitten, was wir brauchen, wenn wir uns von ihm bestimmen lassen im Alltag und am Sonntag, wenn uns sein Wort und seine Gemeinde wichtig sind, dann sind wir auf und in der Spur Jesu. Dann sind wir eine Freude für Gott und auch bei unseren Mitchristen geachtet. Dann werden die Nebensachen in der Gemeinde nicht mehr zu Hauptsachen hochgejubelt, hochstilisiert. Dann werden die sogenannten Mitteldinge nicht länger zu Streitpunkten und Reibungsflächen. Darum, liebe Schwestern und Brüder, darum lasst uns nachstreben, nach dem streben, was dem Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Und lasst uns das am besten gemeinsam tun, die einen und die anderen. Und in jeder Gemeinde, das wissen wir alle, gibt es ganz unterschiedliche, nicht nur unterschiedliche Menschen, auch unterschiedliche Gruppen und unterschiedliche Frömmigkeitsströmungen, unterschiedliche Meinungen und Charaktere. Aber bitte denken wir daran, ein Streit um zweite Dinge, um sogenannte Mitteldinge, ein Streit führt auseinander. Gottes Geist führt zusammen. Wohlgemerkt, es geht hier im Text um die Nebensachen. Um die Nebensachen im Reich Gottes. Es geht nicht um die Hauptsache. Sollte es denn einmal um die Hauptsache gehen, dann müssen wir streiten und dann müssen wir auch den Kampf aufnehmen. Paulus hat uns das vorgelebt. Dabei gilt es dennoch, ich sage bewusst dennoch, zu bedenken, dass Kämpfer oft über das Ziel hinausschießen. Einer der Ausleger, wie ich dazu gelesen habe, schreibt: Kämpfer sind oft Wachstumsverhinderer und Zerstörer des Reifens. Gerechtigkeit, Friede und Freude, wunderbare Geschenke Gottes an seine Gemeinde, an uns Christen. Damit dienen wir dem Reich Gottes. Dienen, liebe Schwestern und Brüder, dienen, nicht herrschen. Und so wird der Bau der Gemeinde vorangetrieben. So wird Gemeinde auferbaut. Und so werden andere, die heute vielleicht gar nicht da sind, so werden andere vom Geist Gottes angesteckt.